500 Jahre Luther-Jubiläum und feststellen, Luther ist sehr kommerzialisiert worden. Die Bibel habe ich schon verloren vom Playmobil. Vielleicht kannst du einmal dieses Bild zeigen in der Predigt, dieses erste. Es gibt also Lutherol Breitbandtheologikum für Geist und Seele. Da sind so kleine Luther-Zitate dran, die kann man sich reintun, wenn man sie nötig hat. Es gibt zum Beispiel auch Luther als Playmobil-Figur, die besitze ich auch. Also wer mal Luther spielen will, ist herzlich eingeladen. Man kann die bei mir ausleihen, wenn man sie wieder zurückgibt. Es gibt Luther-Comic-Bücher, es gibt Luther-Bier, da habe ich jetzt keins bestellt, das war mir zu teuer. Dann gibt es Luther, das Spiel. Man sieht also Luther, 500 Jahre Luther hat manchmal auch viel mit Geschäftemacherei zu tun. Man wird sich vielleicht wundern, dass das so ist, aber ich kann euch sagen, das war damals zu Luthers Zeiten schon ähnlich. Als Luther 1521 nach Worms kommt, ist er bei den Leuten schon so bekannt, so beliebt, dass er in Worms beim Reichstag jubelnd von den Massen begrüßt wird. Es gibt Amulette zu kaufen mit Bildern Luthers. Es gibt Luther-Reliquien, sage ich mal. Ein päpstlicher Repräsentant, der eigentlich da sein sollte, um Luther anzuklagen, musste schreiben, es wird nichts anderes mehr gekauft, sogar im Hofstaat des Kaisers, Bilder Luthers. Hat sich geärgert und dann schreibt er, er selber hätte leider keins mehr bekommen. Also er wollte es aber, glaube ich, nicht haben, um Luther zu unterstützen, sondern um zu zeigen, welche Ausmaße das annahm. Das ging noch weiter. Im Todesjahr Luthers, 1546, kamen Leute zu Besuch ins Sterbehaus und fingen an, von Luthers Bett Späne abzusägen, weil man dachte, das sei gut gegen Zahnschmerzen. 150 Jahre später haben die evangelischen Pfarrer den Rest vom Bett, was noch übrig war, verbrannt, um diesen Reliquienkult Einhalt zu gebieten, weil sie das einfach lächerlich fanden, dass Menschen kamen, um was abzusägen. Jetzt kommen wir noch, wenn es klappt, einen kurzen Ausschnitt von Herrn Lesch, der berichtet über das Geburtshaus von Luther. Einmal dieses Video unten mit VLC-Player, wenn es klappt. Ton? Klappt noch nicht. Also er erzählt von dem Geburtshaus Luthers, dass Leute, ich erzähle es einfach nach, die Familie Luther war ein Bergbauunternehmer, hatten ein Haus. Leute kamen und hatten aus den Fenstersimsen und aus dem Gemäuer Stücke von dem Haus abgeschnitten, als Souvenirs mitgenommen, so lange, bis das Haus von Luther abgerissen werden musste. Und es wurde dann später neu gebaut aus Stein, weil das Fachwerkhaus, und das erzählt der Haus Herr Lesch. Abgerissen.
Lange nach.
Das war es eigentlich schon, danke. Jetzt lassen wir es ohne, ich habe es im Prinzip schon erzählt. Der hat nichts anderes gesagt, außer dass das Haus abgerissen werden musste, weil Leute Souvenirs mitnahmen von Luther. Also Kommerz mit Luther gab es schon immer. Was hat Luther darüber selber gedacht? Hat Luther das gut gefunden? Nein, Luther war sehr böse über diese Entwicklung, hätte das auch nicht gut geheißen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, da schreibt Luther, er fängt erstmal so an, ich bitte, man wollt meines Namens geschweigen und sich nicht lutherisch, sondern Christen heißen. Und dann kommt dieses Zitat. Also er wollte, dass die Christen nicht Lutheraner heißen, sondern eben Christen. Und dann sagt er, was ist Luther? Ist doch die Lehre nicht mein und bin ich auch für niemanden gekreuzigt worden? Wie käme denn ein stinkender Madensack dazu, dass man die Kinder Christi sollte mit seinem heillosen Namen ehren? Also Luther konnte in kräftigem Deutsch sagen, dass er dieses Gedönse um sich und seine Person gar nicht gut gefunden hat. Er konnte es leider noch nicht verhindern. Also dieser Begriff Lutheraner war erst ein Spottbegriff der Feinde, der Gegner Luthers und irgendwann haben es die Lutheraner als Ehrbezeichnung übernommen und Luther fand das ganz schlecht. So ähnlich wie Paulus im 1. Korintherbrief, da schreibt auch, wer bin ich schon, seid ihr auf meinen Namen getauft worden? So sagt Luther auch, dieses Ganze fand er schrecklich. Denn eines war für Luther klar, Luther ging es nicht um Luther, sondern Luther ging es um Christus. Darum ist auch heute dieses Thema Solus Christus, allein Christus. Luther hat Christus immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. der wurde gefragt, wie der dankbare Fischer, warum erzählst du immer von Jesus? Das war etwas, was für ihn der Kern des christlichen Glaubens war, die Botschaft von Jesus, das Evangelium, die gute Nachricht. Warum also immer von Jesus? Dankbar Fischer, Martin Luther, Helmi und andere, die von Jesus erzählen. Warum immer Jesus? Das war eine gute Frage, denn von Luther, das wissen wir von vor 2 Wochen, Luther war auf der Suche nach dem gnädigen Gott, verzweifelt an sich selber, verzweifelt über seine Nichtmöglichkeit, sich zu retten durch Gutes, weil er gemerkt hat, er ist durch und durch ein Sünder, er bleibt ein Sünder bei aller Anstrengung, es ist nie genug. Und wie befreiend war es für ihn? Er hatte einen Seelsorger, einen Beichtvater, der Johann von Staupitz, ein kluger Mann. Und in diesem Ringen von Luther hat ihm der Staupitz den Satz gesagt, den wir hier sehen: Fasse den Mann ins Auge, der Christus heißt. Der hat Luther gesagt, du schaust falsch, du schaust auf dich, auf deine Verzagtheit, hat ihm gesagt, fasse den Mann, schau auf den Mann, der Christus heißt, beschäftige dich mit Jesus. Und diese Beschäftigung mit Jesus hat Luthers Leben verändert, hat die Reformation erst möglich gemacht und ist auch das, was uns heute prägt. Luther fand in Christus Trost und Heil, Sicherheit, Geborgenheit, wir haben es vorhin im ersten Lutherlied gesungen, ich bin dein, du bist mein, Jesus hat alles für mich gemacht. Deshalb konnte er diese fröhlichen Lieder schreiben, allein Christus. Luther ist in einer Zeit groß geworden, in dem in der Theologie eine bestimmte Richtung in Mode war, die nannte sich die scholastische Theologie. Und die scholastische Theologie, die hat sich vor allem mit der Herrlichkeit Gottes beschäftigt, mit der Größe Gottes. Und hat dann gesagt, diese Größe Gottes spiegelt sich auch im Wesen der Kirche wieder. Also so wie Gott groß und herrlich ist, müssen auch Kirchen prächtig sein, gewaltig groß. Und das war gar nicht falsch, also das mit den Kirchen vielleicht schon, aber diesen Blick auf Christus, auf den großen Christus, den Blick brauchen wir. Wir brauchen einen Gott, der wirklich unser Leben eben verändern kann und prägen kann. In dem Text, den wir vorher gehört haben aus Kolosser 1, 15 bis 20, wenn du einmal weitermachst, heißt es in den ersten 4 Versen, wird diese Größe Gottes, so die Größe Jesu, so mit gewaltigen Worten, sag ich mal, ins Leben gehämmert, in das Leben der Menschen hineingesprochen, mit einer Gewalt, mit einer Macht, wo man nur staunen kann. Da wird also gesagt, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das griechische Wort eikon heißt nicht nur eine Kopie, sondern das bedeutet, Jesus ist das Ebenbild, das genaue Abbild von Gott. Also Jesus ist genau wie Gott. Das wird hier über Jesus ausgesagt. Jesus ist Gott. Der Erstgeborene, das ist für Menschen ein bisschen schwierig. Die Zeugen Jehovas vermuten deshalb, dass Jesus eben von Gott gezeugt wurde. Das steht da aber gar nicht. Der Begriff Erstgeborener ist ein Begriff des Ranges und nicht der Abstammung. Der Erstgeborene, wenn man von einer Familie sprach, war der Erstgeborene der später alles erbte. Der Erstgeborene war also der im Prinzip nachher so war wie der Vater. Nur das sagt der Begriff aus, nicht, dass Jesus geboren ist. Es ist ein Begriff des Ranges, der Macht, ein Titel und nicht etwas anderes. Und dann diese gewaltigen Worte, in Christus ist alles geschaffen. Also Gott hat die Welt geschaffen, aber in Christus. Christus war der Schöpfungsmittler, sagt man. Also schon damals hat Gott nicht einfach nur gesprochen, es wird, was wir lesen, sondern Christus war an der Schöpfung mitbeteiligt. Also wenn wir heute vielleicht nochmal rausgehen, was Schönes angucken, über der Natur staunen, uns wundern und freuen, dann hat das Gott, der dreieinige Gott gemacht, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Jesus war schon dabei. Dann ist dann die Rede, der Erste aus den Toten. Das große Manko von uns Menschen ist ja, dass wir irgendwann sterben müssen und nicht wissen, wie es weitergeht. Und die Bibel sagt über Jesus, Jesus ist der Erste, der den Tod wirklich besiegt hat. Also der nicht nur auferstanden ist und später wieder gestorben ist, sondern der wirklich auferstanden ist und lebendig geblieben ist, der den Tod bezwungen hat. Deshalb wissen wir Christen, wenn wir an Jesus glauben, dass wir eben auch auferstehen, weil er uns das zugesagt hat. Und dann nochmal zur Ergänzung, alle Fülle Gottes wohnt in Christus. Also lies mal im Alten Testament oder auch im Neuen, was über Gott alles ausgesagt wird, und dann wird das einfach gleichgesetzt. All diese Fülle findest du auch in Christus. Also wir haben einen großen und gewaltigen Gott. Er ist Gott selbst, er manifestiert Gott, er ist der sichtbare Gott. Darum kann Jesus sagen in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wie groß ist dein Jesus? Also dieser Text spricht von einem gewaltigen Jesus, der wirklich unser Leben ändern kann. Bei der UNO in New York gibt es eine Atlasfigur, die die Welt trägt, der Mensch, der versucht, die Welt zu tragen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Kirche, wenn man da reinkommt, da ist Christus, der die Welt in einer Hand trägt. Die Frage ist, wer sind wir? Die Menschen, die versuchen, die Welt selber zu tragen? Oder sind wir die, die wissen, wir haben einen Herrn, der die Welt und alles, was uns bewegt, in seine Hand trägt, unser Leben gestalten kann? Diesen prächtigen Christus brauchen wir Christen. Und dagegen hatte Luther auch gar nichts. Er hatte nur was dagegen, dass deshalb die Kirche nur prächtig sein sollte und alles schön und Pomp. Das hat ihn sehr gestört. Und Luther wusste, wir Christen brauchen auch noch ein Korrektiv, eine Ergänzung. Was nützt uns ein Gott, der mächtig und prächtig ist, der bei unserem Leben gar kein Interesse hat? Und darum heißt es in diesem Vers, dann Vers 20 in diesem Kapitel, und das darf man nicht weglassen, durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt, durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Die Versöhnung des Menschen geschah durch das Opfer Jesu am Kreuz, das glauben wir. Jesus war also nicht nur der erhobene, mächtige Christus, sondern ist auch der heruntergekommene Gott in unseren Alltag, in unser Leben. Er ist der, der wirklich unser Leben prägen kann, der für uns in den Tod gegangen ist, der sich nichts erspart hat. Das Wort Opfer hat verschiedene Bedeutungen. Wenn du einmal weiterklickst, jetzt kann sein, dass du mit der Pfeiltaste, musst du mal gucken, noch einmal klicken, mit der Pfeiltaste nach unten, müsste dann gehen eigentlich, Pfeiltaste nach unten, geht. Genau. Im Englischen gibt es nämlich für das Wort Opfer drei verschiedene Worte. Es gibt einmal das Wort Opfer im Sinne von Victim, das ist, man wird das Opfer einer Gewalttat, eines Verbrechens, dann ist man auch ein Opfer. Das hat aber mit Christus zum Teil zu tun, aber es ist nicht alles. Es gibt ein zweites englisches Wort, wenn du weitermachst, Offering. Offering ist ein Opfer, eine freiwillige Hingabe. Ich opfere Gott etwas, ich gebe Gott etwas, vielleicht von dem, was ich übrig habe oder auch von dem, was ich nicht übrig habe. Das ist das zweite englische Wort. Und es gibt noch ein drittes, Opfer als Sacrifice, als ein religiöses Opfer, eine Hingabe, um etwas mit Gott wieder in Ordnung zu bringen. In welchem Sinne war Christi Leben ein Opfer? Sicher war Jesus ein Victim, ein Opfer, an dem Gewalt vollführt wurde. Aber Jesus war auch ein Offering, ein selbstloses Opfer, denn er hat sein Leben bewusst auch hingegeben. Er hätte ja aus Jerusalem weggehen können, aber er hat diese Engel nicht zu Hilfe gerufen, sondern ist ans Kreuz gegangen. Aber im höchsten Maße ist Jesus eben dieses dritte Opfer, dieses Sacrifice, das Opfer, das nötig ist, damit Gott mein Leben sozusagen verschont, weil jemand anderes die Schuld für mich gezahlt hat. In unserem Text hieß es, mit seinem Blut hat er die Welt versöhnt. Da gibt es Theologen, die meinen, das sei heute nicht mehr nötig. Diese Botschaft vom Blut ist grausam, ist sie auch, aber deshalb ist sie nicht unnötig, sondern im Gegenteil, wir Christen glauben und halten daran fest, dass Jesus die Versöhnung mit Gott möglich gemacht hat durch seinen stellvertretenden Tod. Und das hat Luther dazu geführt, dass er sagen konnte, jetzt kann ich vor Gott bestehen, weil jemand für mich die Strafe bezahlt hat. Luther wusste, wenn Gott über Liebe spricht oder Jesus über Liebe spricht, dann redet Jesus nicht nur über einen liebenden Gott, das ist ja einfach, sondern Jesus lebt diese Liebe vor von Gott bis zum Äußersten, bis zum Tod und sogar noch darüber hinaus, wird sichtbar, dass Jesus dich und mich wirklich lieb hat. Wisst ihr, über Liebe sprechen viele Leute, ich hab dich lieb, bist ein netter Typ. Aber Jesus lebt diese Liebe vor im größten Ausmaß, das man sich vorstellen kann, weil er dich und mich wirklich liebt, dass er für uns bereit ist zu sterben. Darum wusste Luther, wenn man Jesus sieht, schaut man Gott ins Herz. So ist Gott eigentlich wirklich. Der ist nicht zufrieden damit, wenn Menschen verloren gehen, wenn Menschen mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, sondern Gott ist bereit, den äußersten Preis zu bezahlen, weil ihm so viel an dir und mir liegt. Darum war es für Luther wichtig, dass niemand nur diesen Blick auf den herrlichen Gott hat, sondern auch immer diesen gekreuzigten Gott, Jesus, in den Blick bekommt, weil das eben Gott auf eine Ebene zieht, die uns hilft, die für uns hilfreich ist. Luther konnte deshalb sagen, wenn du das nächste Zitat einmal weitermachst, in Christus, dem Gekreuzigten, liegt die wahre Theologie und Erkenntnis Gottes. Ich finde das einen sehr schönen Satz. In Christus, dem Gekreuzigten, liegt die wahre Theologie und Erkenntnis Gottes. Das hat die Theologie damals vergessen oder nicht betont, dass Christus, der Gekreuzigte, der heruntergekommene Gott, für uns Menschen da ist, versöhnt, Versöhnung möglich macht. Luther ist damit ganz in der Bibel. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 2 fast das Gleiche. Paulus schreibt, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Dem Paulus haben sie manchmal auch gesagt, du redest immer von dem Menschen am Kreuz, das ist ja nett, aber wir wollen gewaltigen, großen Gott. Und Luther hat gesagt, nein, diese Botschaft am Kreuz, das ist das, was wir brauchen, was uns zeigt, dass Gott uns liebt, das uns aber auch zeigt, dass wir uns an ihm festmachen müssen, dass er uns trägt. Damit bin ich jetzt bei dir und bei mir. Glauben wir das heute auch noch, dass wir diesen Christus am Kreuz brauchen? Natürlich auch diesen Herrlichen, aber auch den Gekreuzigten. Nicht nur einen, der mein Leben, der mir helfen kann, in meinem Leben zurechtzukommen, sondern einer, der sagt, du, ich bin für dich gestorben und ich möchte, dass du dein Leben ganz an mir festmachst. Luther war damit eben ganz bei Paulus. Zur damaligen Zeit war Christus ziemlich an die Seite gerückt worden. Er war mehr wie Gott, der Vater, der alles herrschte, aber Christus war sehr an die Seite gerückt worden. Maria, die Mutter Gottes, war sehr in den Mittelpunkt gerückt und die Heiligenverehrung, die Reliquiendinge. Und Luther hatte gesagt, da ist was durcheinander geraten. Christus, der Gekreuzigte, muss in die Mitte. Luther war gar nicht gegen Maria, im Gegenteil, der hatte sehr hohe Meinung von Maria, aber dass Maria die Stellung Christi zugesprochen wurde, damit konnte Luther nicht gut umgehen. So viel er von Maria hielt, aber das hat ihn sehr gestört, geärgert, weil die Schrift von Christus spricht und nicht Maria so eine Stellung gibt oder den Heiligen. Darum nochmal ein Zitat von Luther. Wenn wir also Theologie, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, die Beschäftigung mit Christus soll all unser Weisheit und Kunst sein, die ein Christ wissen soll. Das hat er gesagt. Also wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, lerne Christus kennen, damit bist du auf einem guten Kurs. Das war Luther wichtig. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist letztlich kein Dogma, so wichtig Dogmen sind, Lehrsätze. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist eine Person, Jesus Christus. Die evangelische Kirche hat deshalb dieses 500. Reformationsjahr zum einen unter dieses Thema gestellt, Christus fest. Und das finde ich richtig gut. Denn es geht nicht darum, 500 Jahre Luther zu feiern, sondern es geht darum, Christus zu feiern, den Luther wieder groß machen wollte, wieder die Stellung geben, die ihm eigentlich gebührt. Heute feiern wir also ein Christusfest. Wir denken an den, der Christus ist, was er getan hat. Das brauchen wir als Gemeinde, denn das sagt auch was aus über Erwartungen, die wir haben. Wie Gemeinde gebaut wird, wie Gemeinde lebt, was für Gemeinde wichtig ist. Jemand hat das einmal sehr schön deutlich gemacht, wenn du einmal klickst, noch einmal, genau, Entschuldigung, und dann kommt das Rote, unter Umständen, mit der Pfeiltaste nach unten. Versuch's nochmal, ja, Gedanke. Worauf kommt es an? Und jemand hat gefragt, auf die Kirche, auf die Gemeinde, auf den Gottesdienst, auf das Gebet, auf die Orgelmusik, auf den Gesang, auf die Liebe, auf den Nächsten, auf das Miteinander, auf die Hoffnung, auf die Predigt, auf mich. Wenn wir über die Zukunft der Gemeinde sprechen, auch dieser Gemeinde, worauf kommt es an? Auf eins dieser Dinge? Und derjenige, der das geschrieben hat, ich weiß es nicht, klick einmal weiter, der hat geschrieben, das finde ich sehr schön, es kommt auf Jesus Christus an. Allein auf Jesus Christus. Manchmal wird es erfahrbar in der Kirche oder in der Gemeinde, im Gottesdienst, im Gebet, in der Orgelmusik, im Gesang, in der Liebe, im Nächsten, im Miteinander, in der Hoffnung, in der Predigt, in mir. Aber Jesus Christus ist der Anfang und das Ende, die Quelle des Heils. Kommt, wir suchen ihn. Das ist das große Erkenntnis der Theologie Luthers, Christus zu suchen. Und das möchte ich euch so zum Schluss dieser Reihe mitgeben. Der Kern dessen, was Luther geprägt hat, war diese Suche nach diesem Christus. Die Zukunft der Gemeinde ist Christus. Wir sagen manchmal Sätze, die sind ja auch irgendwie richtig, ne? Die Gemeinde oder Gemeindebauprogramme, das ist auch alles gut, versteht das nicht falsch. Aber die eigentliche Zukunft der Gemeinde ist Christus. Alle Programme, alle guten Ideen sind ohne Christus nutzlos. Lohnt es sich, diesem Christus zu vertrauen? Luther hätte gesagt, natürlich, davon rede ich ja die ganze Zeit. Ihr könnt es an mir sehen oder an Menschen, die eben Christus kennengelernt haben, die sind innerlich frei geworden. Es lohnt sich, Christus zu vertrauen. Der Johannes hat es im ersten Johannesbrief anders geschrieben, wenn du einmal weitermachst. Er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Die Bibel ist manchmal so reduktiv, dass die Wahrheiten so eng fassen kann, was ja manche Menschen stört. Ich kann es auch verstehen, dass es manche Menschen stört. Und trotzdem, wenn es wahr ist, muss man das so deutlich sagen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich kenne die meisten von euch, ich weiß von den meisten von euch, wie die Beziehung zu Jesus ist, aber nicht von allen. Ich möchte heute Morgen einfach Mut machen, wenn du dir bei dieser Frage nicht klar bist, ob du den Sohn Gottes hast, dann mache das klar. Dann sag, Herr, ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist. Ich will dich in meinem Leben haben. Das geht, indem man Jesus einlädt durch ein Gebet. Wenn wir den Sohn Gottes haben, dann haben wir Grund, uns zu freuen, denn er gibt das Leben. Wir haben das Leben. Manchmal gucken Christen so traurig aus und sind so, weiß nicht, wirken wie arme Geschöpfe. Das müssen wir gar nicht sein. Jesus sagt, ihr habt das Leben. Das ist doch nichts Schlechtes, finde ich. Also ich denke, nicht nur ich, vor allem Jesus findet das auch, dass das etwas Wunderbares ist. Ich möchte euch eine praktische Geschichte erzählen von einem Mann, der heißt Venkatesh, ist ein Inder. Wie er Jesus kennengelernt hat, das fand ich sehr bewegend. Dieser Venkatesh muss so anfangen, in Indien werden manchmal Stauseen gebaut, ganz normal wie in anderen Gegenden auch. Bloß geschieht das da anderes, da werden manchmal die Stauseen gebaut, ohne die Leute groß vorher zu informieren. Oder plötzlich kommt die Armee und holt die Leute weg, weil die wollen natürlich nicht freiwillig aus ihren Dörfern. Es kann also sein, du sitzt zu Hause, plötzlich steht das Wasser bis zum Knie, dann weißt du unter Umständen, jetzt bauen sie wieder einen Staudamm, du musst dein Haus verlassen. So geschieht das da teilweise. Beim Venkatesh und seiner Familie war es besonders dramatisch. Die Staudammfirmen haben einfach ein Feuer gelegt, das Dorf abgefackelt. Das Dumme war, dass die Menschen noch drin waren in dem Dorf. Und in dieser Feuersbrunst wurde sein Dorf vernichtet und seine Eltern sind umgekommen. Und als kleiner Junge kam er dann in so ein Waisenhaus. Und wenn man ihn fragt, warum er durchgehalten hat, warum er trotzdem gesunder, lebensfroher Mensch werden konnte, dann erzählt dieser Venkatesh von drei Personen, die ihm geholfen haben. Er berichtet von einer Frau, die hieß Roy. Den Vornamen kann ich nicht aussprechen, irgendwas Indisches, verzeiht mir, aber Nachname war Roy. Und diese Frau war Journalistin und deckte diese Verbrechen der Staudammfirmen immer wieder auf und prangerte die an. Und das war eine Frau, die für ihn ein Vorbild war, dass das Unrecht einfach nicht weitergeht, nicht einfach hingenommen wird. Ein zweiter Name, Yaya Paul. Und dieser Yaya Paul war selber Christ und hat ein christliches Kinderheim geleitet, in das eben der junge Venkatesh gekommen ist. Und er sagt, dieses Heim war für ihn die Rettung. Er konnte dort lesen lernen, schreiben lernen. Später durch das Kinderheim war es ihm möglich zu studieren. Aber vor allem war es so, wenn er nachts von Albträumen aufgewacht ist und sich in Feuer umgeben gesehen hat, waren Menschen, die ihn in den Arm genommen haben, ihn getröstet haben, für ihn da waren. Er lernte dort nicht nur das Wissen, er lernte Bibel zu lesen, zu singen, er lernte fröhliche Menschen kennen und er las Geschichten, er bekam Geschichten aus der Bibel mit, die ihn manchmal erstaunt haben. Stellt euch vor, dieses Trauma vor Feuer. Und dann liest er die Geschichte von dem brennenden Dornbusch, dass ein Dornbusch zwar brennt, aber nicht verbrennt. Und das hat ihn so beeindruckt, dass Gott stärker ist als das Feuer, das sein ganzes Leben vernichtet hat. Oder er liest die Geschichten von den drei Freunden im Feuerofen im Buch Daniel und freut sich so, dass Gott stärker ist als diese Feuersbrunst, als diese Feuermacht. Und er fragt diesen Yaya Paul, viele Dinge. Und dann nennt er den dritten Namen, was sein Leben geprägt hat, nämlich Jesus. Eines Tages fragt er den Yaya Paul genau aus, was es bedeutet, Christ zu werden, wie das geht. Und in diesem Gespräch wird ihm deutlich, diesen Jesus will er kennenlernen. Denn da ist auch von einem Feuer die Rede, aber von einem Feuer der Liebe. Und er entscheidet sich, Christ zu werden. Das ist in Indien nicht ungefährlich, denn es gibt in vielen indischen Bundesstaaten den Satz, Indien den Hindus und was nicht Hindu ist, lebt gefährlich teilweise. Aber er möchte bewusst Christ werden, er wird Christ, entscheidet sich ganz bewusst für Jesus. Und dann will er sich eines Tages taufen lassen und sagt, der Angst gegen das Feuer will er das Wasser der Taufe entgegensetzen. Und aus der Angst vor dem Feuer will er die Liebe Jesu eben deutlich machen, die er im Herzen spürt. Und er wird ganz bewusst Christ. Christus verändert sein Leben, gibt ihm die Kraft, mit diesem Verlust, mit diesen Schmerzen, mit dieser Traurigkeit umzugehen. Und er bekommt einen Namen. Ihr dürft mal raten, welchen er bekommt. Jesus war es nicht. Das stimmt sonst fast immer. Er bekommt den Namen Daniel als Erinnerung an die Freunde im Feuerofen. Und seitdem heißt er als Christ Daniel. Christus hat sein Leben verändert, auf den Kopf gestellt, hat ihn frei gemacht und Hoffnung gegeben. Von diesem Christus erzählt Martin Luther. Es lohnt sich, sich immer wieder neu an Christus festzumachen. Die Frau von Luther, Katharina von Bora, manchen Senioren habe ich das schon beim Hausbesuch erzählt, die hat das mal so gesagt, ihr Vertrauen zu Jesus, ich wollte nicht nur wie die kranke Frau im Evangelium Jesu Kleid berühren, nein, eine Klette vom Wegesrand wollte ich sein, die sich in seinen Mantel festgekrallt hat. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Sich in Christus festkrallen, von Christus her leben, von ihm alles erwarten, zu wissen, er hat das erste und das letzte Wort, er sorgt für mich, er bringt mich ans Ziel, auch wenn nicht immer alles vielleicht einfach ist. Auch für Christen gilt dieser Satz aus Psalm 23, Vers 6. Da heißt es, Gutes, ich habe 32, waren Zahlendreher, ne? Also ihr wisst Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Man könnte diesen Satz auch übersetzen, Gutes und Wohlwollen jagen mir nach. Wir denken ja manchmal, das Glück, Unglück verfolgt uns. Der Psalm David konnte schreiben, Wohlwollen und das läuft mir nach, Gutes und Wohlwollen. Gott will unser Leben segnen. Der Segen sieht manchmal vielleicht anders aus, als wir uns wünschen, aber er will unser Leben segnen und prägen. Ein Herr Sallinger, der hat mal gesagt, ich bin so etwas wie ein umgekehrter Paranoiker. Ich glaube, die Welt hat sich verschworen, mich glücklich zu machen. Ich kenne nur Leute, die immer sagen, die Welt hat mich verschworen, mich traurig zu machen oder mir das Leben schwer zu machen. Der hat gesagt, die Welt hat sich verschworen, mich glücklich zu machen. Dieser Typ war ein bisschen schräg, aber David würde ich das abnehmen. Der hat viel Schweres erlebt und kann trotzdem diesen Satz sagen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Also David war sowas wie ein umgekehrter Paranoiker, der damit gerechnet hat, dass Gott erstmal unserem Leben Gutes tun will. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Gott hat Gutes mit unserem Leben im Sinn. Wie das dann aussieht, das wissen wir nicht, das ist uns noch verborgen, wir werden es sehen. Aber Christen haben manchmal den Eindruck, Gott will uns das Leben vermiesen oder ich kenne auf jeden Fall manche, die so argumentieren. Ich bin der Überzeugung, dass wir viele Gründe haben, uns zu freuen, an Christus festzuhalten. Denn ganz am Ende gilt immer noch die Aussage von Jesus aus dem Johannes 14, ich lebe, ihr sollt auch leben. Also diese Zusage, es gibt ein letztes Ende, das gut ist. Die Wohnungen im Himmel sind schon vorbereitet. Das spricht über die Fürsorge des Vaters. Wir können es uns leisten, in Anführungszeichen umgekehrte Paranoiker zu werden, zu erwarten, dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen, selbst wenn es manchmal hier nicht so ist. Es gibt einen Satz von Oscar Wilde, den finde ich sehr schön, der hat gesagt, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, war es noch nicht das Ende. Für Christen gilt dieser Satz. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, war es noch nicht das Ende. Wir haben diese Hoffnung, am Ende ist alles gut. Das ist doch schön. Das wollen wir gleich noch mit einem Lied bekennen, das wir nach einer Gebetsgemeinschaft singen wollen. Das Lied ist von Albert Frey. Albert Frey ist, was viele vielleicht gar nicht wissen, Katholik.